Schön, bei euch zu sein. Und viele von euch haben mich ja schon im Gemeindeurlaub erlebt. Viele von euch waren mit in der Herberge im Gemeindeurlaub. Und wir als Familie haben es genossen, da Familienurlaub zu machen. Und das im doppelten Sinn. Gemeinde haben wir als Familie erlebt. Aber auch wir als Kleinfamilie haben Familie erlebt, Familienurlaub erlebt. Und in dem Gemeinde als Familie erleben, da war es zum Beispiel, ja, dass auch die größeren Kinder, da zählen dann auch Erwachsene dazu, die kleineren mit reingenommen haben. Dass auch wir, die jetzt nicht so fit, geübt oder geschickt sind im Volleyball, trotzdem mitspielen durften. Und so viele Sachen einfach zusammen unternehmen und jeder durfte so sein, wie er ist. Familie eben. Okay, der Gemeindeurlaub ist Geschichte, aber Familiengeschichte geht weiter. Danke für den Witz mit Problemfamilie. Da können sich noch mehr Leute... Okay, lassen wir das. Ich freue mich, dass wir Queerings Teil eurer Gemeindefamilie sein dürfen. Jetzt offiziell. Und ja, natürlich hat auch jeder seine biologische Familie. Vielleicht hast du Geschwister. Nicht jeder hat Kinder. Aber selbst Singles sind Teil einer Familie. Ihr habt Eltern. Und selbst wenn sie schon tot wären oder sind, sind sie trotzdem Teil von dir. Teil deiner Familie. Teil deiner Prägung. Und heute möchte ich mit euch ein Stückchen die Tür zu einer Familiengeschichte, einer Problemfamiliengeschichte öffnen, dass etwas Licht reinfällt. Und ich hoffe, ihr kriegt Lust auf mehr. Und zwar eine Familie, in der eine Person extrem im Vordergrund steht. Und jetzt dürft ihr mal raten, alle die, die es noch nicht wissen. Ich bin sehr sicher, dass ihr höchstens dreimal raten müsst, um welche Familie aus der Bibel es geht, wenn eine Person sehr im Vordergrund steht. Josef, das war gleich der Volltreffer zum ersten. Super. Josef. Es geht um Josef, diesen außergewöhnlichen Menschen. Und er ist trotz brutaler Verurteilungen, brutaler Behandlung, Missverständnissen und falschen Verurteilungen ein vorbildlicher Mensch. Finde ich echt erstaunlich. Und wenn wir in die Bibel schauen, werden uns von praktisch allen Helden grobe Patzer berichtet, wie sie Mist bauen. Und das liebe ich, das begeistert mich, denn darin sehen wir, hier werden nicht irgendwelche Heldengeschichten erfunden, sondern hier werden uns Fakten, hier wird uns tatsächliche Geschichte berichtet, so wie es läuft. Aber bei zwei Männern in der Bibel wird uns praktisch nur Positives von ihnen berichtet. Abgesehen von Jesus natürlich. Josef und Daniel. Daniel, der in der Löwengrube. Okay, aber eben bei den anderen nicht. Aber dieser Josef ist eben einer von den zwei von den wenigen, die uns so vorbildlich, so positiv dargestellt werden. Und ich bin überzeugt, wir können für uns als Gemeinde, für uns persönlich, für uns als Familien ganz, ganz viel von diesen Typen lernen. Okay, als Jugendlicher träumt Josef. Er träumt von großer Ehre. Aber es dauert 13 traumatische Jahre, bis er auch nur einen Schimmer davon sieht. Und ich denke, in seinem Leben, da stecken eben einige Prinzipien, von denen wir lernen können. Und viele von uns, meine ich, viele von uns sind gerade in einer Zeit, wo sie auf irgendetwas warten, wo sie wie in so einer Warteschleife sich fühlen. Gott, tust du jetzt was? Beantwortest du meine Frage? Hilfst du mir heraus? Und Josef, der musste auch warten. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Gottes gefühlte Verspätung oder Verzögerung immer einen tieferen Grund hat. In 2. Petrus 3 heißt es, es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Frage, wieso wartet Gott? Er will noch mehr Zeit geben, dass noch mehr Menschen ein Leben mit ihm kennenlernen, das Leben mit ihm erfahren, annehmen, sich für ihn öffnen. Wieso wartet Gott so lange, um Josef aus Gefängnissen, aus Zisternen oder anderen schwierigen Situationen rauszuholen? Er will erst im Leben einiger Leute etwas Entscheidendes tun, auch durch Josefs problematische Situation, auch bei Josefs Brüdern, bei seiner Familie. Und wieso wartet Gott so lange auf die Lösung für mein Problem, für dein Problem? Ich weiß es nicht, aber vielleicht hat er noch was ganz Konkretes im Blick, was er erst in mir, in meinem Herzen, in dir oder in Menschen aus deinem Umfeld verändern will, bevor er dich, uns den nächsten Schritt weiterführen kann. Aber jetzt lass uns mal in den Bibeltext reinschauen. Wer seine Bibel dabei hat, wir sind in 1. Mose 37. Jakob ließ sich im Land Kanaan nieder, in dem schon sein Vater gelebt hatte. Dies ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Sohnen von Bilha und Silpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Herr Jesus, wenn wir jetzt dein Wort anschauen, dann bitten wir dich, dass du unser Herz aufschließt für das, was du uns sagen möchtest und dass du uns nicht nur mit dem Kopf zuhören lässt, sondern mit dem Herzen, dass wir bereit sind, die Veränderung anzunehmen, was du uns schenken willst, Herr, denn was du gibst, das ist gut. Danke dafür. Amen. Lasst uns zum Anfang den Zusammenhang, die Wurzeln dieser Problemfamilie, dieser Situation mal anschauen. Denn das ist auch unser Thema, Josef und seine Problemfamilie. Die Familie eines Kindes ist ja das, was das Kind in den ersten Jahren am meisten prägt. Du bist ein Teenager oder bis du Teenager bist, ist die Familie der stärkste Einfluss auf dich. Und der ein oder andere von uns ist inzwischen aus dem Teenageralter raus, dann darf ich uns sagen, jetzt sind wir selbst verantwortlich für die Macken, für die Entscheidungen und so weiter, die wir haben, die wir treffen. Ja, Eltern haben großen Einfluss auf uns, auf unser Leben. Aber Gott erwartet, dass wir unser Leben, dass wir unsere Entwicklung bewusst gestalten, sobald wir verstehen, wo unsere Eltern versagt haben. Und ich hoffe, das kriegen unsere Kinder auch mal hin, weil deren Eltern versagen ständig, immer wieder. So viel zum Thema. Okay, Josef hatte sicherlich deswegen auch Macken aus seiner Kindheit. Und er hatte eine bedauernswerte Kindheit und die schauen wir uns etwas näher an. Und unser Hintergrund, der prägt unsere Werte, das, was wir für wichtig halten. Und eine entscheidende Sache, die wir von unseren Eltern übernehmen, ist, wie wir Probleme angehen, wie wir mit Problemen umgehen. Das lernen wir in der Familie. Wie sehen wir das Leben überhaupt und wie gehen wir es an? Wie gehen wir Probleme an? Strafen wir den anderen vielleicht durch Schweigen? Kämpfen wir mit allen Mitteln um unser Recht? Oder schreien wir den anderen zusammen? Und unsere Strategie im Umgang mit Problemen, die kommt erstmal von unserer Familie. Und jetzt, wo wir das bewusst auf dem Schirm haben, schauen wir wieder rüber, schwenken wir das Licht zu Josef. Wie war es bei ihm? Fangen wir mit seinem Vater Jakob an, der wurde später Israel genannt. Und ihr wisst, Jakob ist der Sohn von Isaak. Und der Lieblingssohn seiner Mutter Rebekka. Und Jakob ist bekannt dafür, dass er extreme Hochs und extreme Tiefs hatte. Entweder ist das Leben total bescheiden oder es ist himmelhoch jauchzend, alles super, alles bestens. Und wahrscheinlich ist auch keine Person aus dem Alten Testament, wo es so stark rausgeleuchtet wird, gezeigt wird, sein persönlicher Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist, zwischen dem Inneren und dem, was von Gott kommt. Und Josef ist noch sehr jung, als er uns vorgestellt wird. Seine Familie lebt noch in Haran, in Mesopotamien, beim Onkel Laban. Und sein Vater Jakob, der war dahin geflohen, weil dessen Bruder Esau ihn töten wollte. Der wollte ihn töten, nachdem Jakob ihm das Erstgeburtsrecht abgeluchst hat. Bekannte Geschichte, müssen wir nicht vertiefen, hoffe ich. Und Onkel Laban, von dem wir in der späteren Predigt nochmal hören, so der Plan, der ist noch ein größerer Gauner als Jakob. Zumindest wird er ziemlich, oder betrügt er Jakob sehr drastisch. Und deswegen wohl verlässt er dann irgendwann auch seinen Onkel, den Laban. Und zwar heimlich, während der auf der Schafschur ist, damit er es möglichst nicht merkt. Und zu dem Zeitpunkt, da war Josef wahrscheinlich 5 oder 6 Jahre alt. Wer von euch erinnert sich noch an irgendwas, als ihr 5 oder 6 Jahre alt wart? Ein paar erinnern sich, wo es noch nicht ganz so lange her ist vielleicht. Aber wenn wir uns daran erinnern, oder an was wir uns erinnern aus der Zeit, das sind häufig irgendwelche drastischen Sachen. Und bei Josef gab es eben manche drastischen Sachen. So zum Beispiel dieses Erlebnis eben mit seinem Onkel Laban. Das muss sich ihm eingeprägt haben, die heimlichen Vorbereitungen und dann plötzlich der schnelle Aufbruch weg vom Onkel und die Sorge damit verbunden. Wird mein Onkel es schnell merken? Wird er uns verfolgen? Wird er uns einholen? Wird er... Diese Sorge, diese Fragen von dem kleinen Josef, die stecken ihm bestimmt noch in den Knochen. Oder die Situation, wo sein Vater eine Nacht weg war. Jeder fragt sich, wo ist er? Und am nächsten Tag ist er wieder da und er hinkt. Was war da? Da wird er sich dran erinnert haben. Oder als sie geflohen waren von Laban und irgendwann, ein paar Tage später, kommt eine Staubwolke auf sie zugerast und irgendwann erkennt Josef in der Staubwolke auf dem einen Kamel oder was seinen Onkel und dahinter seine Männer und fragt sich, was wird passieren? Was werden die wohl mit uns machen? Und kaum ist dieses traumatische Erlebnis vorbei, kommt schon das nächste. Sie sind unterwegs und der Bruder vom Vater, Josefs Onkel, der Esau, der kommt mit 400 Kriegern auf sie zu. Oh oh, wie das wohl enden wird? Was geht da in dem kleinen Jungen? Was geht da in dem Jungen vor? Dieser kleine Junge hatte einige traumatische Situationen. Als er 7 ist, stirbt seine Mutter. Und das ist nicht nur für Josef ein großer Verlust. Sein Vater, der trauert jahrelang. Er trauert um seine Lieblingsfrau von seinen 4 Frauen. Josef, der wurde durch seinen Vater extrem geprägt. Und glücklicherweise war Jakob zu diesem Zeitpunkt schon Gott begegnet, hatte Gott angefangen, ihn zu verändern. Jakob hat sich drastisch verändert gehabt. Wir können die Josef-Geschichte also überschreiben. Josef, Träumer, Trauma, Traumjob. Oder einfach Gott geht mit. Denn wir sehen das, wie sich's durchzieht. Gott geht mit Josef durch die ganzen Situationen. Und in unserem Abschnitt heute ist Josef 17 Jahre alt. Ein echter Teenager. Also lebt er über 10 Jahre oder ungefähr 10 Jahre unter dem Einfluss seines Vaters, seitdem der angefangen hatte, sich zu verändern. Das war anders als bei seinen 10 anderen Brüdern. Die sind unter einem Vater aufgewachsen, der manipulativ war, hinterhältig, betrügerisch. Aber bei Josef, dem Kleineren, da hatte sich der Vater schon deutlich verändert. Und seine Söhne, Josefs Brüder, die hatten gut von ihrem Vater gelernt aus der Zeit. Sie waren auch nicht nur manipulativ, sondern auch ziemlich brutal. Das wusste Josef, das hatte er mit eigenen Augen gesehen. In Kapitel 34 wird uns beschriftet, wie die Schwester Dina, also die Schwester namens Dina von Josef, shoppen geht in Sichem. Und in Sichem wird sie vom Bürgermeister von Sichem vergewaltigt. Der hieß Sichem übrigens. Und die Söhne von Sichem, die kommen dann mit ihrem Vater zu Jakob und sie wollen eine Hochzeit arrangieren zwischen Dina und diesem Typen Sichem. Das war damals kulturell gar nicht so überraschend, wie wir das heute finden. Aber den Brüdern von der Dina, denen gefällt das gar nicht. Und Jakob, der ist in dieser Situation, wie in so vielen, sehen wir später noch, ziemlich passiv. Und das hat einen großen Einfluss auf eine Familie, wenn ein Vater passiv ist, wenn ein Vater keine Verantwortung übernimmt. Und in dieser Situation ist es wieder so. Er lässt seine Jungs machen, was sie wollen. Und eben in vielen Situationen macht er es so. Er bezieht keine Stellung. Er übernimmt keine Verantwortung. Er lässt es einfach laufen. Also sagen seine Söhne, der Simeon und der Levi, zu Sichem und zu seinem Vater: Ey, wisst ihr, wir sind doch alle beschnitten. Wir können das nicht zulassen, eine Mischehe mit unserer Schwester und eurem Volk, die alle nicht beschnitten sind. Also lasst alle eure Männer beschneiden und dann können wir eine große Hochzeitsparty feiern. Aber, und dann bespricht sich Sichem mit seinem ganzen Dorf, die lassen sich beschneiden und 3 Tage später, alle Männer liegen im Wundfieber. Manche kennen die Geschichte. Die Brüder, während die anderen Männer dort im Wundfieber sind, schlachten alle ab. Das war dann die Hochzeitsparty. Und das war nicht Gerechtigkeit. Das ist nicht Gerechtigkeit, das ist Rache. Ja, es musste Gerechtigkeit herbeigeführt werden für diese Vergewaltigung. Das geht gar nicht. Aber das, die Aktion, die war auch nicht gerecht. Und Josef weiß also, wie brutal seine Brüder werden können. Er kennt seine Brüder. Und man kann sich vorstellen, dass ihm das durch den Kopf geht, als sie ihn in die Grube geworfen haben, in diese Zisterne. Was werden die mit mir machen? Er hatte schon einige ihrer Aktionen gesehen. Ungewöhnliche Familiengeschichte, oder? Hier wächst einer mit 4 Müttern auf. Ich weiß nicht, ob du manchmal Probleme mit deiner Mutter hast. Der Typ hier, der hat 4. Und wenn wir hier über Problemfamilie reden, ist das hier wirklich ein gutes Beispiel. Der hat nicht nur 4 Mütter, der hat 10 Brüder, die ihn hassen, ein in ihn vernarrter Vater und eine traumatisierte und deshalb verwöhnte Schwester. Wer will tauschen? Wie bitteschön soll man da gesund aufwachsen? Wie soll das funktionieren? Da kann selbst Gott nichts Gutes draus machen. Oh doch, oh doch. Also bei den 10 Brüdern hat es nicht so gut geklappt, zumindest zum Anfang. Aber Josef, der ist sehr stabil aufgewachsen, stabil geworden. Und ich meine, hieraus können wir eine Lektion mitnehmen, für uns praktisch, für uns nach Hause. Unser Hintergrund muss uns nicht kaputt machen. Unser Background, unsere Prägung muss uns nicht kaputt machen. Vielleicht kommst du aus einer sehr erbärmlichen, sehr kaputten Situation. Aber lass dir Mut machen. Das muss dich nicht kaputt machen. Das muss dein Leben nicht zerstören. Frage: Kann dein Hintergrund dir das Leben schwer machen? Ja, sicher. Hat's bei Josef auch. Absolut. Aber unser Hintergrund zerstört uns nicht. Es ist etwas anderes, was uns zerstören kann. Da kommen wir in einer anderen Predigt mal noch drauf. Es ist nicht unser Hintergrund, es ist nicht vererbt, es ist etwas anderes, was uns kaputt machen kann. Und ich hoffe, ihr erlaubt mir in nächster Zeit weiter mit Josef uns zu beschäftigen, denn dann kommen wir noch da drauf. Okay, das sind jedenfalls die wichtigsten Personen erstmal. Ihr merkt, ich baue so ein bisschen Fundament auf und ich hoffe, wir können noch ein paar Steine draufsetzen. Und wir schauen noch mal kurz in diese Familiengeschichte. Als Jakob zu seinem Onkel Laban kommt, da will er dessen Tochter Rahel heiraten. Und er arbeitet 7 Jahre für diese schöne junge Frau, um sie zu heiraten. Dann ist der große Hochzeitstag da und, Überraschung, der Laban legt ihn rein und verheiratet ihn mit seiner anderen Tochter, der Lea. Super. Und der Jakob ist nicht happy, bespricht sich da mit seinem Onkel, kriegt dann die andere auch noch als 2. Frau. Ja, aber erstmal dieses, wenn du 7 Jahre für eine Frau schuftest, um sie heiraten zu dürfen, dann liebst du sie wirklich. Aber Laban legt eben Jakob bei der Hochzeit rein und so weiter. Und die Rahel, die Frau, die er eigentlich heiraten wollte, die Frau, die er wirklich geliebt hat, die ist unfruchtbar. Und das war damals eine Riesentragödie. Das war eine Schande. Und es ist, das vergessen wir heute, bis heute oft sehr, sehr schwierig, wenn Ehepaare keine Kinder kriegen können. Und hier bei denen kommt es noch dazu, dass die wie nennt man das, die Zweitehefrau, dass sie dann herabschaut auf die Rahel, die keine Kinder kriegen kann. Denn die Lea bekommt 4 Söhne, Ruben, Simeon, Levi und Juda. Und Rahel, die will auch unbedingt Kinder. Und während Lea ein Kind nach dem anderen bekommt, wird sie einfach nicht schwanger. Also sagt sie zu Jakob, nimm meine Dienerin, die Bilha, nimm sie als Nebenfrau und dass sie für mich Kinder in die Welt setzt. Das war die Erfindung der Leihmutterschaft. Klammer auf, aus meiner Sicht eine frauenverachtende, missbräuchliche Anschaffung. Klammer zu. So bekommt Bilha dann Dan und Naphtali. Und Lea sagt, ja, was die kann, das kann ich schon lange. Ich habe auch eine Dienerin. Also gebe ich Jakob noch die Silpa als Nebenfrau. Silpa bekommt Gad und Asser und dann kriegt Lea nochmal den Issachar, den Sebulon und eben die Tochter, von der wir schon gesprochen haben, die Dina. Und dann schließlich muss man sich das Leid erstmal von dieser armen Rahel vorstellen, wie viele Jahre. Aber schließlich tut Gott noch das Wunder und schenkt auch ihr ein Kind, den Josef. Wow. Und dann bekommt sie noch ein Kind, den Benjamin, wo sie bei der Geburt leider stirbt. Das ist also Josefs verrückte Familie. Nicht einfach. Aber wir müssen verstehen, ein bisschen verstehen. Ich hoffe, ich konnte euch damit reinnehmen, was vor dem Kapitel 37 passiert ist. Noch eins daraus. Josef bekommt nicht nur Josef bekommt den Status des Erstgeborenen. Das muss einem erstmal komisch vorkommen, weil Ruben ja der Erstgeborene ist. Und dann wird ihm das aberkannt, dem Ruben. Okay, wieso bekommt jetzt Josef das Erstgeburtsrecht? In Genesis 35 lesen wir, dass Ruben mit seiner Stiefmutter Bilha geschlafen hatte. Und es heißt ausdrücklich in 1. Chronik 5, dass er dadurch auch sein Erstgeburtsrecht verloren hat. Dann wurde es Josef gegeben, aber dazwischen sind ja noch die ganzen älteren Brüder von Josef. Wieso kriegen es die nicht? Normal müsste doch Simeon der Zweites bekommen. Aber es gibt noch einen zweiten Erstgeborenen, nämlich den Erstgeborenen der zweiten Frau. Und das ist Josef. Deshalb springt dann die Stammfolge vom Erstgeborenen der ersten Frau zum Erstgeborenen der zweiten Frau, Josef. Dadurch ist vielleicht manche Frage, die niemand hatte, aber immerhin beantwortet. Wurde Ruben das Recht aberkannt, Erstgeborener zu sein, weil er mit seiner Stiefmutter geschlafen hat, Ehebruch, Inzest getrieben hat? Ja, auch, aber noch mehr. Denn wir sehen im Alten Testament, damals war das eine Form, wie man die Herrschaft an sich reißen wollte, wenn man mit einer der Frauen des Herrschenden geschlafen hat, sie zu sich genommen hat. Genau das hat zum Beispiel Abner getan, als er Sauls Nebenfrau Rizpa genommen hat. Und deshalb rät Ahitophel Davidson Sohn Absalom, mit den Nebenfrauen seines Vaters zu schlafen. Und aus dem Grund bittet Adonija Bathseba, die Mutter von Salomo, ihm Salomos Frau Abishag zu geben. Und Salomo sagt, wenn du ihm Abishag gibst, dann kannst du ihm gleich den Thron geben. Also das war auch ein strategischer Schachzug. Und so laufen in Jakobs Familie eben einige Dinge schief, wo er an Glaubwürdigkeit verliert. Mit vielen Problemen geht er nicht gut um. Und ich denke, dass sich Ruben sagt, irgendwer muss da hier das Ruder in die Hand nehmen, wenn unser Vater so passiv ist. Aber gerade deshalb ist Ruben unten durch und deshalb bekommt Josef dann das Erstgeburtsrecht. Und jetzt verstehen wir auch Vers 2 besser, wo im Hebräischen ein Wortspiel deutlich wird. Da heißt es, er hütete häufig gemeinsam mit seinen Brüdern die Schafe. Kann man auch übersetzen, er hütete seine Brüder. Das kann auch heißen, er hütete seine Brüder. Und das prächtige Gewand von Josef aus Vers 3 zeigt genau das. Die anderen Brüder, die laufen mit kurzer Arbeitskleidung rum, mit einfacher Kleidung. Aber der Josef trägt ein langes Gewand, was Würde, was Macht, was Ehre, Ansehen ausdrückt. Ja, er ist immer wieder bei seinen Brüdern auf der Weide, aber eigentlich mehr, um nach dem Rechten zu schauen. Und anschließend petzt er das seinem Vater. War vielleicht auch wichtig, denn die haben ja auch tatsächlich einiges an Bockmist verzapft. Und die ganzen Herden, das war ja die Altersversorgung, das waren die Aktien vom alten Vater. Ja, klar, dass er wissen will, wie die Kurse stehen. Okay. Und weil Josef der neue Erste unter den Brüdern ist, bekommt eben er diese Aufgabe. Er die Aufgabe, nach dem Rechten zu sehen. Und deshalb bekommt er dann auch die Träume, von denen wir später lesen. Und zu Josefs Zeit hat Gott immer wieder durch Träume und Visionen zu Menschen gesprochen. Das kann und tut er übrigens heute immer noch und wir dürfen dafür offen sein. Aber es gibt noch eine klarere, noch coolere Art, wie Gott zu uns redet. Die ist käuflich erwerblich. Aber vor allem, man kann sie auch kostenlos lesen, vor allem, ihr wisst, was ich meine. Wir haben Gottes Wort. Okay, zu Josefs Träumen kommen wir gleich. Aber Josef wird nicht nur zum erstgeborenen Sohn, sondern er wird auch zum bevorzugten Sohn. Und das ist ein tragischer Teil der Geschichte. Und wenn irgendwer die Schwierigkeiten kennt, die damit verbunden sind, wenn ein Kind bevorzugt wird, dann sollte es doch Jakob sein. Denn dessen Vater hat seinen Bruder bevorzugt und seine Mutter Rebekka hat ihn bevorzugt. Und das hat richtig Ärger, richtig Probleme in der Familie geschaffen. Unglaubliche Spannung. Also sollte es Jakob doch besser wissen, weil er so darunter gelitten hat. Aber was tut er? Er macht denselben Fehler wie seine Eltern auch. Wenn wir ein bisschen realistisch sind, müssen wir daraus auch was lernen. Wenn deine Eltern Fehler machen, sind die Chancen sehr groß. Sorry, dass du das Gleiche machst. Wenn du nicht aus Gottes Gnade, durch Gottes Kraft das tust, was du tun solltest und nicht die gleichen Fehler wieder. Weil eben unsere Familien so großen Einfluss haben. Aber mit Gottes Hilfe gibt es Veränderungsmöglichkeiten. Da ist auch Hoffnung hierfür. Okay. Josef, der hatte einen besseren Charakter als seine Brüder. Deshalb war es einfacher, ihn lieb zu haben. Und ein passiver Vater tut sich leichter, ein Kind zu lieben, das einfach zu handeln ist, das nicht so kompliziert ist. Außerdem ist ja Josef auch der lang ersehnte Sohn seiner Lieblingsfrau. Und auch deshalb ist es für Jakob einfacher, Josef zu lieben als die anderen. So haben Josefs Status als Erstgeborener, dass er bevorzugtes Kind ist, aber auch sein besserer Charakter, die Wurzeln in der Familiengeschichte. Und lasst uns noch eine letzte Wurzel anschauen. Das ist Familienbitterkeit. Eine Bitterkeit, die diese Familie fast zerstört hätte. Vers 4. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Da hassten sie ihn noch mehr. Hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden die Getreide in Garben zusammen. Meine Garbe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Garben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Du willst also König werden und über uns herrschen? Verhöhnten ihn seine Brüder. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er, die Sonne, der Mond und die 11 Sterne verneigten sich vor mir. Diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater. Und dieser wies ihn deswegen zurecht. Was für einen Traum hast du da gehabt, fragt er. Sollen deine Mutter, deine Brüder und ich uns etwa vor dir verneigen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef. Aber sein Vater dachte über den Traum nach. Bei Josefs Brüdern, da nehmen Bitterkeit und Neid immer mehr zu. Und das sind zwei Seiten einer Münze, Bitterkeit und Neid. Bitterkeit führt zu Hass, zu Rache, zu Mord. Und genauso kam es dann im Leben vom Josef. Genauso kann es in unserem Leben laufen. In Apostelgeschichte 7, da erzählt Stephanus diese Geschichte vor seiner Steinigung. Da sagt er, die Söhne Jakobs waren eifersüchtig auf ihren Bruder Josef und verkauften ihn als Sklave nach Ägypten. Doch Gott ließ ihn nicht allein. Eifersüchtig, neidisch. Hier haben wir Gottes Erklärung für die Motive der Brüder. Neid, Eifersucht. Und Neid, der bringt immer weitere Sünden, immer weiteren Mist mit sich. Bitterkeit entzündet ein ganzes Feuerwerk von zerstörerischer Schuld. Vielleicht lest ihr dazu mal zu Hause Jakobus 3, kurz Vers 14 hier. Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du hast Bitterkeit in deinem Herzen, egal wegen was, egal über wen, es wird Chaos in dein Leben bringen, alles Mögliche an Schwierigkeiten. Bitterkeit kann unsere Gemeinde kaputt machen. Bitterkeit kann unsere Familien zerstören. So wie diese Familie. Bitterkeit zerstört Ehen. Und Hebräer 12 warnt uns: Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Bitterkeit wird viele Menschen zerstören. Deshalb will ich uns ehrlich die Frage stellen: Bist du sauer? Wenn ja, oder erstmal, bist du verärgert über irgendwas, dass irgendwer vielleicht besser behandelt wird, dass der Kollege vor dir befördert wurde? Oder dass die Kollegin immer freundlich begrüßt wird, aber du nicht? Achtung, dann hast du ein Problem. Bist du sauer, dass irgendwer was gemacht hat, was dir das Leben heute so schwer macht? Haben Josefs Geschwister ihm das Leben schwer gemacht? Ja, sicher, unermesslich. Können wir uns nicht vorstellen. Hat jemand dein Leben schwer gemacht? Vielleicht der Partner, der irgendwie versagt hat, vielleicht deine Eltern, die Mist gebaut haben, vielleicht auch jemand in der Gemeinde, vielleicht dein Kind, das das Leben dir schwer macht, oder ein Kollege. Du bist sauer, vielleicht hat dich jemand betrogen. Du bist bitter und darüber sauer und musst immer wieder daran denken. Vielleicht kannst du kein freundliches Wort mehr über die Person reden, so wie Josefs Brüder über ihn. Und dieser bittere Neid, der wird Chaos in unser Leben bringen, wenn wir ihm Raum geben. Alle möglichen schlechten Taten. Aber die gute Nachricht ist, Gott möchte Veränderung schenken, Gott möchte helfen, Gott hat einen Plan. Gott möchte, dass wir diese Bitterkeit angehen. Und ein Zeichen, dass wir bitter sind, ist, wenn wir sagen, immer wieder sagen, das ist nicht fair. Leute, das Leben muss nicht fair sein. Wer hat gesagt, dass das Leben fair wäre? Viele von uns kennen die Geschichte von Daniel, dem anderen positiv beschriebenen Mann aus der Bibel, dem mit der Löwengrube. Ne? War es fair, dass Daniel in der Löwengrube gelandet ist? Nein. War es fair, dass Josef in die Sklaverei verkauft wurde? Nein. War es fair, dass Jesus gekreuzigt wurde? Das gerade Gegenteil. Das Leben muss nicht immer fair sein, aber wir müssen lernen, wie wir damit umgehen, wenn es nicht fair ist. Und ein weiteres Merkmal, dass wir bitter sind, ist, wenn wir anfangen zu sammeln. Anfangen zu sammeln, was andere gegen uns falsch gemacht haben. Denn du weißt ja, es steht ein Krieg bevor und du gehst nicht unvorbereitet, nicht unbewaffnet in den Krieg. Also sammelst du haufenweise Munition in deinem Bunker, wie du dann zurückschlagen kannst, wie du angreifen kannst. Du kategorisierst alles, du checkst deine Motivation, um sicher losschlagen zu können, was darauf ankommt. Du bist so gut darauf vorbereitet, dass du sogar mit verbundenen Augen den Waffenschrank aufkriegen und dich ausrüsten könntest. Wenn das auf uns zutrifft, dann sind wir bitter. Und ein Pastor hat mal einer Frau versucht zu helfen, ihr Waffenarsenal zu reduzieren, sich zu entwaffnen, abzurüsten. Und er hat ihr geraten, mal lieber über auswendig gelernte Bibelverse zu meditieren. Da sagte sie: Nein, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, ich kann mir keinen Bibelvers merken. Sagt der Kollege, du hast kein schlechtes Gedächtnis, du hast mir eben 100 Sachen über deinen Mann aufgezählt, was er alles in den letzten 10 Jahren verbockt hat. Du hast ein gutes Gedächtnis, du kannst dir alles merken, was dir so wichtig ist, dass du es immer wieder wiederholst. Muss ich mir selbst sagen. Sie war bitter. Und die Bitterkeit ist eine Unzufriedenheit des eigenen Herzens. Wem dient das? Nicht demjenigen, der bitter ist, auf jeden Fall. Bei Josefs Brüdern, da ging es so weit, dass sie kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Das heißt nicht, dass sie gar nichts zu ihm gesagt haben. Sie haben viele Worte zu ihm gesagt. Wir kennen das, ne? Aus angespannten Beziehungen. Viele Worte, nur keine freundlichen. Frage: Gibt es Leute in deinem Job, Leute in deiner Familie, vielleicht sogar in der Gemeinde, zu denen du kein freundliches Wort finden kannst? Oder es dir schwerfällt? Du wirst dann von Bitterkeit zu Hass kommen. Und dann wird es richtig gefährlich. Du sagst aber, ich wurde verletzt. Ja, Josef wurde auch verletzt. Aber Verletzung führt nicht zu Verbitterung, wenn wir uns selbst nicht zu wichtig nehmen und wenn wir Gott im Fokus haben, Gott im Blick haben. Wir lecken uns die Wunden, statt zu Gott zu gehen. Und wenn der Hass in unserem Herzen bleibt, dann ist es ein Zeichen, dass wir Gott und seine Gnade noch nicht wirklich verstanden haben. Ich sage es nochmal, wenn Hass in unserem Herzen bleibt, ist das ein Zeichen, dass derjenige Gottes rettende Gnade noch nicht kennt oder ihr noch nicht den Raum gegeben hat. Ziemlich steile Behauptung, aber ich würde das nicht sagen, wenn Gott es nicht selbst sagen würde. 1. Johannes 4. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Wenn wir nicht mehr mit jemandem reden, wenn wir diese Bitterkeit in unserem Herzen haben, nicht freundlich mit jemandem reden können, aber sagen, ich liebe Gott, dann sind wir Lügner. Dann lieben wir Gott nicht, wir lieben nur uns selbst. Und ein Kapitel vorher sagt Johannes, du kannst Gott nicht kennen und deinen Bruder hassen. Das geht nicht. Du kannst nicht den Hass in dir wohnen lassen, wenn Gott in deinem Herzen wohnt. Die zwei vertragen sich nicht. Du kannst nicht den Hass in dir wohnen lassen, wenn Gott in deinem Herzen wohnt. So gibt es keine Ausrede für Bitterkeit. Und Epheser 4 sagt uns, befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, so wie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Liebe Leute, ich bin sicher, einige von uns sind tief verletzt worden. Und das brauchen wir nicht auf die leichte Schulter reden, nicht auf die leichte Schulter nehmen, nicht fromm wegreden. Das ist so. Wir sollen nicht so tun, als wäre es leicht, damit umzugehen. Aber keiner von uns wurde so tief verletzt wie Jesus. Wahrscheinlich auch keiner so wie Josef. Wir sagen, mein Mann und mein Kollege, die machen mir das Leben zur Hölle. Ja, sie machen dir das Leben sicher schwer. Aber wir haben Jesus das Leben buchstäblich zur Hölle gemacht. Und er hat uns vergeben. Und deshalb, um Himmels Willen, vergeben wir auch. Dieser Hass, der hat zu praktisch Mord geführt. Aber Gott sagt, die Rache ist mein. Und ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, wir kommen nochmal anders noch zu. Aber ich möchte, dass wir etwas sehen. Die Bitterkeit der Brüder ist das eine Scharnier, um das sich die nächsten 14 Kapitel drehen. Dieses eine Scharnier. Aber es ist diese Bitterkeit, die hat den Verlauf der Geschichte verändert. Aber Gott hat diese Tür noch rechtzeitig aus den Angeln gehoben. Gott kann, egal was die Geschichte ist, egal was die Probleme sind, er lässt sich das Ruder nicht aus der Hand nehmen. Er wollte mit den Kindern Israels etwas Besonderes machen. Und das begeistert mich. Wieso sollte Gott sich dieses Pack aussuchen? Diese Söhne von Jakobs, von Israel? So ist unser Gott. Und wenn wir uns in nächster Zeit weiter mit dem Josef beschäftigen wollen, dann möchte ich, dass wir dabei auf unser eigenes Herz schauen. Denn vielleicht gibt es hier irgendwo Bitterkeit in diesem Raum. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja hier noch ganz frisch, da kann ich einfach mal so wild drum rumstochern. Ich komme jetzt auch zum Ende. Vielleicht gibt es hier Bitterkeit, aber unsere Gemeinde, die kann mit Bitterkeit nicht gedeihen. Unsere Familien und selbst wir gehen an Bitterkeit kaputt. Wir brauchen Gott in unserem Herzen. Und egal, was für Altlasten wir mitbringen, Gott möchte uns zu Vergebenden, zu Freundlichen, okay, das seid ihr schon nach Uttes Aussage und nach meiner Beobachtung, Gott möchte uns noch mehr zu Vergebenden, zu Freundlichen, zu liebevollen Menschen machen, weil Gott uns durch Jesus seine Liebe, seine Vergebung und sein neues Leben schenkt. Lass uns beten. Herr, vielen Dank, dass du etwas Großes getan hast, schon damals bei Josef und durch die Geschichte immer wieder an den Menschen, die dich haben machen lassen, die sich dir anvertraut haben. Und wir haben heute Morgen vor allem auf Probleme geschaut oder so eine Problemgeschichte gewälzt, aber ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir diesen Raum nicht verlassen mit einem Fokus auf die Probleme, sondern mit dem Fokus auf dich, den, der das gute Werk angefangen hat und versprochen hat, dass er es auch vollenden wird, dem, der keine halben Sachen macht, dem, der die Liebe in Person ist, dem, der die Vergebung möglich macht. Vielen Dank dafür. Amen.